Ja, guten Morgen wünsche ich euch heute. Ich habe in den vergangenen oder in der vergangenen oder in der letzten Predigt die 7 Sendschreiben bearbeitet. Und zwar eine davon, und das war ausgerechnet die letzte, die ich zuvor oder vorgezogen habe. Und das war die Gemeinde in Laodicea. Meine Absicht war, die Gemeinde vorzustellen und ein Stück weit zu versuchen, das auf unsere Zeit, auf unser Leben zu beziehen. Wie gesagt, die Gemeinde Laodicea, die hat Gott nicht mehr gebraucht. Die hat Gott außen vor gelassen. Die waren reich, sie hatten tolle Klamotten an von Gucci, sie hatten alles Mögliche an, ja, sie hatten die besten Ärzte. Sie haben für sich innerlich gesagt, wer ist Gott, den brauchen wir gar nicht mehr. Und meine Fragestellung am Schluss war ja eigentlich, dass wir uns mal selber ein bisschen Gedanken machen, wo stehe ich, wo habe ich Gott außen vor gelassen, wo habe ich Gott draußen stehen lassen und glaub bloß nicht, dass das in uns nicht passieren kann. Der Gemeinde damals in Laodicea ist es passiert, und wer sind wir, dass wir uns nicht die Frage stellen sollten, wo ist Gott in unserem Leben, wo haben wir Gott rausgeschoben, wo brauchen wir Gott gar nicht mehr, weil wir alles selber fertig bringen, weil wir unsere eigenen Kräfte haben. Ich möchte euch aber nicht dauernd entmutigen, ich möchte heute mit einer anderen Gemeinde fortfahren, die gerade das krasse Gegenteil ist. Also letztes Mal ging es runter in den Keller. Ich hoffe, ihr kommt heute aus diesem Keller ein bisschen raus, dass ich euch ermutige, diese Gemeinde zu betrachten, die Frage an uns zu stellen, wo können wir davon profitieren? Ich habe euch die Gemeinde Philadelphia rausgesucht. Ich habe sie überschrieben, diese Predigt, mit dem Gedanken, eine starke, schwache Gemeinde. Ein ursprünglicher Gegensatz, der in dieser Formulierung drin ist, aber ich denke, das trifft die Gemeinde sehr, sehr gut. Eine starke, schwache Gemeinde. Ich möchte euch mal vorstellen, wo befinden wir uns. Wir waren letztes Mal, Moment, da sind wir, waren hier in Laodicea, das war dieser Kreuzungspunkt der Handelsstraßen, die eigentlich diese Stadt sehr, sehr berühmt gemacht haben, und die haben wirklich ein Schweinegeld verdient. Die haben ihre Stadt, die 2 oder 3 Mal zerstört worden ist, aus eigenen Mitteln aufgebaut und haben es wahrscheinlich noch besser aufgebaut, als es vorher gewesen ist. Wir finden diesmal Philadelphia hier in der Verlängerung zwischen Sardes, auch einer dieser 7 Städte der 7 Sendschreiben, so auf einem Drittel des Weges nach Laodicea. Philadelphia liegt in einem ansteigenden Tal nach oben auf der Hochebene. Sie ist auch 2 Mal zerstört worden. Sie ist wieder aufgebaut worden, aber diesmal nicht mit eigenen Mitteln, sondern man hat damals, diese politische Gemeinde hat damals Zuschüsse bekommen vom Staat, und sie konnten diese Stadt wieder aufbauen und wieder aufbauen in einer guten Art und Weise. Aber trotzdem war diese Stadt sehr, sehr gefährdet. Die Leute haben sich nicht so richtig getraut. Da gibt es Erdbeben. Lohnt sich das Ganze nochmal wieder aufzubauen? Richtig, man hat dann wahrscheinlich in Leichtbauweise diese Ortschaft hergerichtet. Das war das hervorstechendste Merkmal. Wenn wir so ein bisschen Richtung Bühl fahren, dann hat es da die ersten Weinberge. Wenn man dann bei uns diese Südschiene fährt, kommt man am Kaiserstuhl raus. Da hat es dann auch tolle Weinberge und einen guten Wein. Wir befinden uns hier in einer Weinregion, und damals hat dann der Gott Bacchus, dem hat man sehr, sehr viele Opfer gebracht. Also man hat diesen Gott angebetet, und da wurde dann wahrscheinlich das eine oder andere Viertel schon getrunken und genossen. Also Philadelphia war da berühmt dafür, dass sie einen guten Wein gepflegt haben und auch getrunken haben. Das ist die Überbleibsel der Johanneskirche in Philadelphia. Philadelphia setzt sich zusammen aus dem Wort Philos, ist gleich Liebe, und Adelphos, gleich Bruder. Man kann es übersetzen, ist auch Bruder, bedeutet auch Bruderliebe. Das hat sich die Gemeinde, die christliche Gemeinde nicht selber gegeben. Das heißt, dieser Name bestand schon im Vorfeld. Das hat die politische Gemeinde damals sich selber gegeben, und zwar besonders war das Verhältnis zwischen Attalos dem II. Philadelphos und seinem Bruder Eumenes. Die haben wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes inneres Verhältnis gehabt, und die haben dann entschieden, diese Stadt, die wir jetzt hier gründen, die soll Philadelphia heißen. Das heißt, die zwei haben sich gut verstanden. Und trotzdem ist der Geist in dieser Stadt Philadelphia auch ein Stück weit auf die Gemeinde übertragen worden. Die Gemeinde Philadelphia ist eine Gemeinde, die gekennzeichnet war von Liebe, von Geduld miteinander, von gegenseitigem Anerkennen. Man hat diese Bruderliebe, wie man sie im eigentlichen positiven Sinne versteht, auch da mit hineingenommen in diese geistliche Ebene. Und es gibt noch eine zweite Gemeinsamkeit, der alte Kirchenvater Polycarp, der, man sieht hier die Hinrichtungsszene, er ist im hohen Alter hingerichtet worden, er ist der Schüler des Johannes gewesen, des Apostel Johannes, der direkte Schüler. Er hat also das ganze Erbe, das der Johannes weitergegeben hat, direkt empfangen. Und er ist im hohen Alter hingerichtet worden, und man kann seine, ja, man hat ihm noch angefleht angesichts seiner grauen Haare, widerrufe, sag diesem Gott ab, dann kannst du das Leben dir noch retten. Und er hat dann gesagt, so einen denkwürdigen Satz: Der Herr, der mir mein Leben lang so treu und mich so durchgetragen hat, warum soll ich dem absagen? Und dann haben sie versucht, Feuer zu legen. Angeblich soll das Feuer nicht richtig in Gang gekommen sein. Und man sieht hier von rechts kommt dann ein Scherge, der ihm dann das Messer in den Bauch rammt. Warum erzähle ich euch das? Mit dieser Hinrichtung sind auch 11 andere aus der Gemeinde Philadelphia genauso hingerichtet worden. Also die Gemeinde in Philadelphia hat schon etwas mitgemacht. Sie ist nicht nur eine oberflächliche Gemeinde, sie ist wirklich treu zu ihrem Herrn gestanden, und das lesen wir auch nahe noch. Ich lese es euch mal vor. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, dass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Türe gegeben, und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nochmal meine Aufforderung: Ich sehe alle hier schöne Menschen, schön angezogen, schön das Gesicht geschminkt, aber rechts und links habt ihr Ohren. Deswegen gebraucht ihr auch heute Morgen genau und gut zuzuhören. Ja, wie will ich vorgehen? Ich möchte euch zunächst mal die Struktur der 7 Sendschreiben geben, wie die Sendschreiben aufgebaut sind. Es gibt eine Berechtigungsformel, damit meine ich, da wird derjenige vorgestellt, immer mit verschiedenen Ausdrücken, der die Berechtigung hat, dies den Gemeinden zu sagen. Es gibt 7 verschiedene Gemeinden, und derjenige, der die Berechtigung hat, den Gemeinden das zu sagen, was sie brauchen, wird vorgestellt. Es gibt zunächst ein Lob: Ich kenne deine Werke, und diese Werke werden dann auch genannt. Es gibt eventuell Tadel, so denn vorhanden, aber ich werfe dir vor, so beginnt das dieser Abschnitt. Es gibt einen Rat, kehre um, mach dich auf dem Weg wieder zurück. Es gibt eine Warnung, wenn du das nicht tun wirst, so werde ich bald kommen und dir den Leuchter wegnehmen, als Beispiel. Und es gibt auch Verheißungen am Schluss, wer überwindet, dem werde ich, Pünktchen, Pünktchen, das und das geben. Und es gibt eine Schlussformel, und die habt ihr jetzt gehört als erstes, weil die aber am wichtigsten ist, habe ich sie gleich an den Anfang gestellt. Gehen wir zur Berechtigungsformel. Wer ist, wie wird der vorgestellt, der berechtigt ist, an diesen Gemeinden einen Rat, einen Tadel oder auch ein Lob zu geben? Das sagt der Heilige, das ist das Erste. Der Heilige, was damit gemeint? Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Jehova der Herrscher, die ganze Erde ist voll von seiner Herrlichkeit. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in der Berufungsgeschichte von Jesaja. Und er ist im Himmel und sogar der ganze Himmel bezeugt, Gott ist der Heilige. Er ist derjenige, der die Berechtigung hat, sein Volk zu richten. Er ist derjenige, der der Maßstab ist der Heiligkeit, seiner Heiligkeit. Dieser Maßstab ist eine Person, Jesus Christus, Gott selber. Und dieser Heilige hat die Berechtigung, seiner Gemeinde etwas mitzuteilen, etwas zu sagen, etwas, einen Ratschlag zu geben. Und das ist das, was auch im Himmel verkündet wird. Der Wahrhaftige ist, er wird hier genannt, und das steht auch hier in 1. Johannes 5, Vers 20. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns fähig gemacht hat, den einzig wahren Gott zu erkennen. Jesus Christus ist gekommen, steht hier. Er hat uns fähig gemacht, den einzigen wahren Gott zu erkennen. Sind wir das vorher nicht gewesen? Konnten wir das vorher gar nicht? Nein, der Mensch ist nicht in der Lage, von sich aus Gott zu erkennen. Jesus Christus musste kommen, um uns diesen Gott zu zeigen, um uns diesen Gott zu erklären, um uns seinen Charakter zu zeigen, dass wir erkennen können, das ist wirklich Gott. Und dieses Wissen hat er uns gegeben, damit der die Wahrheit ist. Christus ist die Wahrheit. In ihm ist die Wahrheit selber. Sind wir durch Jesus, mit ihm, der die Wahrheit ist, sind wir durch Jesus Christus verbunden. Wir haben die Möglichkeit, durch Jesus Christus Gott zu erkennen. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Und so können wir durch Jesus Christus heute Morgen erkennen, dass er der wahre Gott ist, dass er uns den wahren Gott zeigt, wie er ist in seinem Wesen, in seinem Charakter. Und dann ist eine Formulierung hier, der den Schlüssel Davids hat. Was ist damit gemeint? Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf die Schultern legen und wenn er auftut, niemand zuschließe. Und wenn er zuschließt, niemand auftue. Hier ist ein im Alten Testament, Jesaja 22, Vers 22, bezieht sich dieses Zitat aus der Offenbarung, ist ein untreuer Verwalter Schebna genannt. Und dieser untreue Verwalter wird weggenommen und es tritt ein anderer Verwalter an ihn, an diese selbe Stelle. Und dann heißt es, an jedem Tage werde ich meine Kraft, Eliakim, das ist dieser Mann, auch ein Bild auf Christus hin, den Sohn Hilkias berufen und ihn mit deinem Rock begleiten und mit deinem Gürtel umgürten und deine Gewalt in seine Hand legen. Und dann kommt dieses Zitat: Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids geben. Es ist der Schlüssel, der in der Lage ist, Herzen zu öffnen, der in der Lage ist, den Schlüssel zu drehen. Wer den Schlüssel hat, hat auch die Gewalt über ein Haus. Der hat auch eine Gewalt über einen Menschen, wer die Herzenstüre auftut, der kann nur aufgeschlossen werden durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist. Und diese Tür, die kann nur er aufschließen. Und wenn er will, dann lässt er diese Türe zu oder er schließt sie zu. Es ist an Gott, dass er Türen aufschließen kann. Und das macht er dieser Gemeinde deutlich. Er will ihnen sagen, ich bin derjenige, der Türen, der Herzen aufschließen kann und Herzen auch verändern kann. Es gibt ein Lob. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ich kenne deine Werke. Gott weiß, was wir tun. Gott weiß, was wir in seinem Namen tun. Gott weiß aber auch, was wir nicht in seinem Namen tun, was wir aus eigener Kraft tun. Und so heißt es auch in 2. Mose, und das hat erst offensichtlich vielleicht gar nichts damit zu tun, dieser Satz, und hat ihm den Geist Gottes erfüllt in Weisheit, in Verstand und in Erkenntnis und in jeglichen Werke. Es geht hier um Handwerker. Und ich bin selber Handwerksmeister. Ich weiß, was das heißt. Gott beruft Handwerker, die in seinem Dienst die Stiftshütte und die Gerätschaften und alles bauen sollen und alles herrichten sollen. Und er gibt sie, erfüllt sie mit dem Geist Gottes in Weisheit und Verstand und Kenntnis in jeglichem Werke. Was ich damit sagen will, Gott gibt Fähigkeiten. Gott freut sich dran, wenn wir kreativ sind. Gott freut sich dran, wenn wir etwas schaffen, aber nur in seinem Namen. Berufen durch ihn sind wir in der Lage, Dinge zu tun, wo er daran wohlgefallen hat, wo er sich daran freuen kann. Und deswegen, ich schätze diesen Beruf des Handwerkers, weil er etwas tun kann, was kreativ ist, was er mit seinen eigenen Händen bewerkstelligen kann und dass er daran auch eine tiefe innere Freude gibt, dass ich das machen konnte, dass ich das tun konnte. Und so schenkt uns Gott diese Werke, die wir in seinem Namen tun können, wenn wir durch seinen Geist erfüllt sind. Dann können wir erkennen, was wirklich das ist, was wir tun können, wo wir wirklich daran mitarbeiten, am Werke Gottes, dass wir gebraucht werden, dass wir kreativ etwas tun und schaffen können, das dich erfüllt, aber wo sich auch Gott daran erfreuen kann. Und er kennt diese Werke an dieser Gemeinde und es ist ein Lob, dass er dieser Gemeinde zuspricht. Interessanterweise, es gibt keinerlei Tadel, der diese Gemeinde betrifft, sondern Gott ist wirklich mit dieser Gemeinde, mit dem, was sie tut, mit ihrer Einfachheit, wo sie etwas Kreatives macht, wo sie einheitlich zusammenwirkt und zusammenarbeitet. Und daran hat Gott seine Freude. Da möchte auch Gott dann, und das werdet ihr auch erleben und erlebt ihr auch, wo Gott euch einen tiefen inneren Frieden schenkt für das, was ihr tut, dass ihr dann Freude empfinden könnt. Es gibt eine geöffnete Tür und Gott hat dieser Gemeinde eine geöffnete Tür hingelegt, geöffnete Tür gegeben. Er hat sie nicht vor einer Zuntür sitzen lassen. Er schafft Perspektive, er gibt etwas, wo die Gemeinde sich daran freuen kann, wo die Gemeinde etwas tun kann. Er öffnet Türen. Bei uns ist das oft manchmal, dass wir etwas tun und meinen, es ist richtig. Aber merken dann irgendwann mal ganz schnell, nee, das war nichts, was wir da jetzt getan haben. Das war auch nichts für die Gemeinde, das war eher was für das eigene Ego. Gott schenkt eine offene Tür und er redet von sich selber, dass er eine Tür ist. Wenn jemand durch diese Tür hineingeht, dann wird er errettet werden und einen ausgehen und Weide finden. Das heißt, in dieser Gemeinschaft mit Gott, in diese Tür, in die wir hineingehen, erleben wir auch, dass wir Weide und dass wir das Leben eines Schafes führen können, das von Plätzen auf andere Plätze, von Weiden auf andere Weise Weiden geführt werden und die dort ihre Nahrung und ihr Auskommen haben. Das ist Gott, der diese Möglichkeiten schafft. Und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort bewahrt. Das ist das, was wir hier haben. Das, was wir hier lesen, das, was wir jeden Tag in unserer stillen Zeit lesen sollen, wo Gott uns begegnen möchte und wo wir in unserem Herzen sagen, ich möchte dieses Wort bewahren, ich möchte dieses Wort in mir tragen, ich möchte mit diesem Wort leben. Das will Gott damit sagen, dass wir Gott begegnen können jeden Tag. Und Gott sieht auch, dass diese Treue etwas bewegt. Es schenkt Beständigkeit. Diese Treue dem Wort gegenüber, dem Wort festzuhalten, dieses Wort, das Gott selber, Jesus Christus selber zu uns spricht. Ja? Es ist eine Gemeinde, die eine kleine Kraft hat. Wie diese Kraft sich darstellt, wissen wir nicht. Waren es nur sehr wenige Gemeindeglieder? Waren es nur sehr einfache Menschen, keine intellektuelle Bildung gehabt haben, die keinen Pastorenberuf gehabt haben, die dann diese Gemeinde leiten konnten, also den Pastor, der diese Gemeinde dann richtig führt und dann alle Aufgaben übernimmt und die Gemeinde trottet dann hinterher. Ich weiß es nicht, wie die Gemeinde dasteht. Waren es die finanziellen Möglichkeiten, die genannt werden hier vielleicht? Es kann alles gemeinsam sein. Sie waren einfache, schlichte Menschen vielleicht. Sie haben keine großen intellektuelle Bildung gehabt. Ich sage jetzt mal, Gott kann auch durch Abitur gebrauchen. Aber Gott möchte einfache Menschen in seinem Werk benutzen und gebrauchen. Oder waren das die finanziellen Mittel? Vielleicht alles zusammen. Es war eine einfache, schlichte Gemeinde. Ja, und ich sehe, du hast eine kleine Kraft, und er hat zu mir gesagt, zum Beispiel zu dem Apostel Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Was sagt der Paulus? Er sieht sich selbst als schwach an. Und er kommt auch dann zu dem Schluss, diese Schwachheit, die wird in mir zum Segen. Wenn ich nämlich zulasse, dass Gott in seiner Stärke, in meiner Schwachheit zur Vollkommenheit kommt. Gott will sich in meiner Schwachheit zeigen, er will meine Schwachheit benutzen, damit er verherrlicht wird, damit er gepriesen wird, dass er geehrt wird. Und deshalb möchte Paulus, hat er diese Erkenntnis bekommen, Leute, ich möchte nicht mehr aus eigenem Willen stark sein. Natürlich hat er alle Dinge gemacht und war aktiver Mensch, aber er hat gemerkt in sich selber, ich kann nicht das vollbringen, was Gott vollbringen kann. Und er war sich seiner eigenen Schwachheit bewusst und hat dann gemerkt, je mehr ich mir dieser Schwachheit bewusst werde, je mehr kann mich Gott gebrauchen. Ja, Sie haben, wie gesagt, Sie haben das Wort bewahrt, das Wort Gottes bewahrt. Das war einer dieser Kennzeichen, dieser Schwachheiten, die Paulus zugelassen hat. Sie haben mein Wort bewahrt. Das gibt ja dieser Gemeinde in Ephesus zu denken. Sie waren bereit, für dieses Wort Gottes alles hinzugeben. Und sie haben Gott nicht verleugnet. Können wir uns noch daran erinnern, was Laodicea gesagt hat? Laodicea hat Gott nicht mehr gebraucht. Sie haben Gott verleugnet, sie haben Gott rausgeschoben aus ihrem Leben. Mit Philadelphia geschieht es ganz anders. Philadelphia ist so, dass sie wissen, ich bin schwach und wir brauchen Gott. Sie haben Gott gesucht in all dem, was sie unternommen haben und getan haben. Von allen Geschöpfen auf dieser Welt ist der Mensch wohl das Wesen, das am meisten Zuspruch, Betreuung, Gnade, oder was heißt Gnade, aber einfach die Eltern sind dafür da, dieses Wesen 10 Jahre, 20 Jahre darauf vorzubereiten, dass sie in diese Welt hineingehen können, dass sie allein existieren können. Es fängt an mit einem kleinen Wesen, das bedürftig ist, und das ist auch dieser nächste Gedanke, der abhängig ist von den Eltern. Sie müssen die Mutter säugt am Anfang dieses Kind, damit sie erst die erste Nahrung zu sich nehmen kann. Es gibt Tiere auf dieser Welt, die am ersten Tag schon laufen können, die am ersten Tag schon fressen können. Da ist der Mensch in der Evolution hintendran ziemlich, ziemlich spät hintendran. Es gibt nicht viele Säugetiere, die noch länger brauchen, um erwachsen zu werden. Und mancher 40-Jährige benimmt sich heute noch wie ein Kindskopf. Diese Abhängigkeit von den Eltern, so ist das Bild, das ich hier verstehen wissen will. Wir sind abhängig von Gott. Und Philadelphia hat es genauso gemacht. Sie waren abhängig von Gott in ihrer Abhängigkeit, dass sie etwas zu essen bekommen. Dieser Kleine kann ja nicht auf die Werkbank gehen und sich Geld verdienen. Dieser Kleine, der hat gar nichts. Der Kleine hat gar nichts, hat nicht mal was zu essen. Das müssen ihm die Eltern bereitstellen. Er hat keine Kleider, die er anziehen kann, damit er nicht friert. Er ist in einer totalen Abhängigkeit von seinen Eltern. Und in diese Abhängigkeit möchte uns Johannes hineinführen, möchte Gott uns hineinführen. Wir sind abhängig wie dieses kleine Kind von unserem Gott, von Jesus Christus. Er möchte uns dahin bringen wieder, dass wir diese totale Abhängigkeit von Gott, von Jesus Christus erwarten. Dass wir uns die wünschen, dass wir das haben wollen. Abhängigkeit ist etwas, was in Gottes Augen schön ist. Der Schlüssel Davids mit diesem Bild ausgedrückt, was können wir daraus lernen? Gott kennt uns. Gott kennt dich. Er kennt dich mit deinen Nöten, mit deinen Problemen, mit dem, was nicht so rund läuft. Heute Morgen seid ihr alle schön angezogen, man könnte alles meinen, hier sitzen perfekte Menschen. Aber ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, und da brauche ich bloß in mich hineinschauen, da läuft nicht immer alles rund. Da gibt es auch Not in unserem Leben, da gibt es auch Probleme. Aber selbst die kennt Gott. Gott kennt dich. Gott weiß, wer du bist. Gott weiß, wo du Not hast. Gott weiß, wo es bei dir klemmt. Und er möchte, dass du das erkennst. Gott gibt uns Perspektiven. So wie dieser Gemeinde Perspektiven gegeben hat, ich werde etwas tun für dich. Ich werde dir eine offene Tür geben. Gott gibt uns Perspektive in unserem Leben. Und wenn du die noch nicht hast, dann mach diesen ersten Schritt auf Gott zu, auf Jesus Christus zu. Und erwarte von ihm, dass er dir wieder Perspektiven schenkt. Und vor allen Dingen, Gott kennt unsere Kraft. Und er betitelt sie, es ist eine kleine Kraft, das ist richtig. Die ist vielleicht gar nicht groß und wir werden später sehen, was ich damit auch gemeint habe bei uns. Gott kennt unsere Kraft, er weiß, was wir leisten können, aber er möchte das Füllhorn, da wo noch viel, viel mehr drin ist, möchte er über unsere Gemeinde, über dir in deinem Leben ausschütten. Gott will in deiner Kraftlosigkeit zur Vollendung kommen. Das ist dieser Gedanke, den Gott uns wichtig machen möchte heute Morgen. Gott will in unserer Kraft, in deiner Kraftlosigkeit zur Vollendung kommen. Und es gibt noch einen Satz, den jemand mal gesagt hat, entscheidend ist nicht, wer die Kraft hat, sondern wer den Schlüssel hat. Wichtig, entscheidend ist nicht deine Kraft. Du kannst denken, das ist so ein Mann, so ein 2 Meter hoch, so ein Kreuz, der hat doch Kraft, oder? Du kannst in die verkehrte Richtung laufen, kilometerweit. Wenn du nicht die richtige Richtung weißt, dann läufst du in die falsche Richtung. Und du kannst dich anstrengen wie noch was, wie Bolle, wenn du nicht den Schlüssel hast, um diese geöffnete Tür durchzugehen, dann kannst du da pumpen und machen und tun, da wird nichts kommen. Es geht weiter. Ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Boah, welch eine Verheißung. Was sind das für Menschen, die Synagoge des Satans? Ich möchte nicht jetzt damit ausdrücken, dass alle Synagogen des Satans sind. Es ist wohl, so sagt Jesus Christus deutlich, das ist diese Synagoge in Philadelphia. Es sind offensichtlich Juden, die in diese Synagoge gehen, aber sie lügen. Sie haben kein Problem, etwas Falsches über den anderen zu sagen. Wahrscheinlich haben sie diese Gemeinde in Philadelphia auch schlecht gemacht. Wahrscheinlich haben sie diese Gemeinde auch bekämpft. Und da zählt jedes Mittel. Wenn sie kämpfen wollen, dann steht nur eins dran und dann zählt auch die Lüge dazu. Und sie werden von Satan missbraucht. Aber interessanterweise lesen wir hier dann weiter, dass Jesus Christus eben diese Leute dazu bringen will, dass sie dieser Gemeinde in Philadelphia zu Füßen fallen. Das ist eine Verheißung, wo ich sagen muss, boah, selbst der größte Feind, der liegt hier und gesteht ein, dass er Fehler gemacht hat. Das ist eine Verheißung, die Paulus selber erfahren hat. Da heißt es in der Apostelgeschichte, der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tode, indem ich sowohl Männer als auch Frauen und in die Gefängnisse überlieferte. Er ist ja dabei gewesen, als der Apostel Stephanus getötet worden ist. Da war er derjenige, der die Kleider zusammengesammelt hat. Das heißt, im Grunde genommen war auch er derjenige, der das gut geheißen hat, der auch Steine vielleicht geworfen hat auf Stephanus. Er ist in der Lage gewesen, Menschen zu verfolgen bis zum Tod. Und ja, halt so, das war zu viel. Und in allen Synagogen, sie oftmals strafend, zwang ich sie zu lästern und über die Maßen gegen sie rasend, verfolgte ich sogar bis in die ausländischen Städte. Also dieser Paulus, der hat nichts ausgelassen. Der hat alles getan, um diese Sekte des Nazareners zu verfolgen, umzubringen. Er hat sie sogar gezwungen zu lästern. Er hat sie dazu gebracht, Dinge zu sagen. Das ist unvorstellbar, was man sich das im Kopf vorstellen muss, was dieser Paulus da in der Lage war. Und trotzdem kommt dieser Mann ausgerechnet an ausländischen Grenzen, ausländische Städte vor Damaskus zum Glauben. Gott gebraucht selbst diejenigen, die am schlimmsten gewütet haben, um sich anbetend vor ihnen niederzuwerfen. Und er gibt dieser Gemeinde Philadelphia sogar dieses Versprechen, die da in der Synagoge, die werden eines Tages vor dir auf der Knie liegen und werden anerkennen, dass ich euch, die Gemeinde, geliebt habe. Es geht weiter, weil du das Herrn vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde in der Versuchung, die über den ganzen Erdreich kommen wird, über das ganze Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Sie haben dieses Wort vom standhaften Verhalten, vom standhaften Ausharren ausgehalten. Er verlangt nicht irgendwelche Programme. Er verlangt nicht irgendwelche Gemeindeprogramme, wie die Gemeinde erbaut werden soll. Er verlangt nicht irgendwelche Systeme, wie man evangelisieren soll in die Gemeinde. Es wird hier nur von dieser Gemeinde gesagt, dass sie drin erste Klasse waren, Einserschüler waren, am standhaften Aushalten am Worte Gottes. Darin, das zählt der Apostel Johannes hervor. Und es gibt die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das war zur damaligen Zeit bei Philadelphia auch sicher der Fall, dass sie bedrängt worden ist von außen. Man liest auch, dass irgendwann mal die Römer gekommen sind. Man liest dann später, dass dann die Mongolen gekommen sind und das ganz halb Europa eingenommen haben. Interessanterweise ist, dass die Stadt Philadelphia vor dem Ansturm der Hunnen oder der Mongolen bewahrt worden ist. Wie im 13. Jahrhundert war das. Und bis zum 19. Jahrhundert war dort auch eine christliche Gemeinde noch vorhanden. Dann kam allerdings dann Erdogan und die ganze Situation hat sich dann verschlechtert. Aber es ist ein Stück weit Verheißung eingetreten. Aber auch diese Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, das wird noch vor uns liegen. Diese Stunde der Versuchung wird noch vor uns liegen. Aber alle die Gemeinden, die im Geist wie Philadelphia gelebt haben, das Evangelium gelebt haben, die gute Nachricht ausgeharrt haben, die werden bewahrt werden vor dieser schrecklichen Stunde, die über diese Erde kommen wird. Es gibt einen Ratschlag noch und eine Verheißung. Siehe, ich komme bald. Verheißung. Gott kommt bald, er wird kommen. Das werden wir zeitlich mit anderen Augen sehen, als Gott es selber sieht. Aber irgendwann werden wir sagen, das stimmt. Gott kommt bald. Und er gibt Ihnen jetzt einen Rat. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Halte fest, was du hast. Mach genauso weiter. Sei krampfhaft darin, diese Krone festzuhalten. Lass diese Hand nicht aufgehen. Halte dich an dieser Krone fest. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herkommt, von meinem Gott aus und meinem neuen Namen. Wer überwindet? Nächster Ratschlag, aber dann gibt es eine Verheißung. Halte fest, was du hast. Überwinde das, was dich noch bedrängt. Aber du wirst eines Tages in meiner Gegenwart stehen wie eine Säule im Tempel. Und du wirst niemals mehr diese Gegenwart Gottes verlieren. Du wirst stark sein, du wirst stehen wie eingemauert an diesem Platz und keiner wird dich von diesem Platz mehr hinausschieben. Gott wird dich eines Tages belohnen. Halte fest, überwinde. Er wird dich mit einem neuen Namen überkleiden und er wird dich in einen Tempel hineinstellen, wo er ständiger Gegenwart sich erfreut. Halte fest, das ist der Ratschlag, diese Säule im Tempel. Ich habe dieses Bild in Vergangenheit, das jetzt gleich kommen wird. Es betrifft unsere Gemeinde und es betrifft die Entstehung unserer Gemeinde. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich nicht kennen, deshalb werde ich es vielleicht ein bisschen erläutern. Das ist der Anfang unserer Gemeinde. Das Bild, jetzt sage ich jetzt mal, wurde zu Silvester 1990 oder 1991 aufgenommen. Das Bild ist also jetzt 31 Jahre alt. Da sind Personen drauf, da links ist der Waldemar Schmidt und seine Frau. Das ist Helene, dann jetzt bin ich und Carola, das ist der Waldemar, seine Frau, der Jakob und seine Frau und die Erika. Das war so der harte Kern. Und der kleine blonde Jüngling ist nicht der Michel aus Löhneberger, sondern das ist der Rudi. Genau. Daran seht ihr, wie alt diese Bilder sind. Und das war so der harte Kern damals in der Entstehung unserer Gemeinde. Wir hatten nicht viel. Die Gemeinde wurde gegründet damals, 1990, in der Eislaufhalle hier in Rastatt. Mit denkbar wenigen Personen. Waren knapp über 30, Josef, denke ich mal. Und die Gemeinde ist gewachsen. Und das ist dann das nächste Bild, das ich habe. Das ist leider nicht besser rausgekommen. Aber hier sehen wir links den Josef. Hier steht Joachim und Larissa. Und ich meine, man sieht es bei Joachim hier an der Hand, dass er seinen Ehering schon auf der rechten Hand auf dem Ringfinger hat. Das heißt, die müssen schon verheiratet gewesen sein, als dieses Bild aufgenommen worden ist. Und wann haben die geheiratet, Josef oder Agneta? Ich will dich jetzt in Verlegenheit bringen, tut mir leid. Ja, aber ihr seht, das ist nicht viel später entstanden, dieses Bild. Dann haben wir hier dann Erika, das waren damals halt. Da muss ich draufdrücken. Das kann sein, ja, das ist die Erika, der Helene, der Waldemar, hinten der Ernst Veth und das da ist der Herr Grotwinkel. Den Namen, das sind die Pastoren von unserer Gemeinde in Karlsruhe, die uns damals geleitet und geführt haben, mit noch Unterstützung. Dann die Krämers und hier der Tobi. Und ja, auch Daniel war mal klein. Daniel war mal klein. Heute geht er mir ja über den Kopf und ist eine Schuhnummer größer wie ich. Aber was ich euch zeigen will, das da hinten, diese grauen Wände, das war in der Josefstraße aufgenommen. Hier ganz hinten dieses viereckige Gestell da, das war unser Büchertisch, den Jakob und ich miteinander gebaut haben. Den konnte man so ausklappen. Das war eine Bude, sage ich jetzt mal, grau. Also richtig grau in grau. Da haben wir Gottesdienste drin gefeiert. Da sind vielleicht 40, 50 Stühle gestanden. Und dort haben wir in einfachster Art und Weise Gottesdienste gemacht. Wir haben Kinderstunden gemacht. Aber es war uns zum Segen. Wir konnten in dieser Zeit dann doch ein bisschen was zusammensparen. Und dann irgendwann mal kam dieser Umbruch, nachdem uns die Josefstraße gekündigt worden ist. Dann durften wir in die Kasernen ziehen. Da ist dann im Winter uns in den Toilettenschüsseln das Eis gefroren, das Wasser gefroren. Das waren Räumlichkeiten. Und trotzdem sind immer wieder Menschen zu unseren Gottesdiensten dazugekommen. Wir sind gewachsen und irgendwann mal kam diese Möglichkeit, dieses Grundstück hier zu kaufen. Leute, es waren Dinge passiert, dass wir jetzt hier in diesem Gebäude stehen. Das ist nicht normal. Das ist nicht selbstverständlich. Hier müssen wir Gottes Führung und Gottes Hilfe und Gottes Durchtragen bezeugen. Und das können wir nicht leise tun. Das müssen wir aus vollem Hals hinausrufen. Gott hat uns bis hierher gebracht. Warum ich euch dieses Bild auch gezeigt habe, ich möchte wieder zurück zu dieser Einfachheit. Zu diesem kindlichen Vertrauen, nicht auf unsere eigene Stärke zu vertrauen. Wir haben ja jetzt Geld. Konto ist ja gut gefüllt. Wir haben ja jetzt Geld. Nein, ich will euch dazu einladen, wieder zu dieser Einfachheit zurückzukehren, in dieses kindliche Vertrauen, dass Gott uns weitertragen, weiterbringen möchte. Ich möchte euch bitten, geht mit uns diesen Weg, dieses kindliche Vertrauen, dass Gott uns auch mit unscheinbaren Mitteln, mit einer schwachen Gemeinde, mit schwachen Kräften, mit schwachen Möglichkeiten hier sowas hat entstehen lassen. Und deswegen, ich möchte nicht wie Laodicea Gott rausschieben. Ich möchte nicht, dass er vorne an der Tür steht und anklopft und wieder hereingelassen werden möchte. Ich möchte, dass wir zu dieser einfachen Schlichtheit zurückkehren. Dass wir uns gegenseitig, auch wie diese Bruderliebe, die Gemeinde heißt, dass wir uns gegenseitig annehmen, dass wir uns gegenseitig Kraft und Trost geben, dass wir uns an diesem Vertrauen auf den Herrn ermutigen. Dahin möchte ich euch hinbringen und mit diesem letzten Satz eine starke, schwache Gemeinde, die abhängig ist vom Herrn. Und jetzt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Ihr habt es jetzt gehört und ich lade euch ein, geht mit mir diesen Weg. Amen.